Es ist der 16. August 1977, ein Dienstag, früh am Morgen. Elvis Presley kommt einfach nicht zur Ruhe. Später, um 14.30 Uhr, findet seine Freundin ihn auf dem Boden. Elvis Presley ist tot. Verbrechen und andere Kleinigkeiten.
Wahre Kriminalfälle aus Die aktuelle Krimi.
Haarsträubendes mit und ohne Promis. Heute geht es um eine Legende für die Ewigkeit, keinem geringeren als dem unvergleichlichen Elvis Presley, dem King of Rock'n'Roll. Vor 45 Jahren starb der Sänger mit dem erotischen Hüftsprung und sein jähes Ende blieb lange rätselhaft, bis ein taffer Bodyguard und ein treuer Fan Licht ins Dunkel brachten. Es gibt viele Fragen zu beantworten. Wurde Elvis von seinem geldgierigen Leibarzt vergiftet? Oder musste der King sterben, weil er sich von seiner Verlobten trennen wollte? Rächte sich vielleicht sogar die Mafia an ihm, weil er undercover dem FBI half? Geschrieben hat die atemberaubende Spurensuche Katrin Vollner. Der Titel lautet Kill Me Tender – Elvis und der vertuschte Mord. Es ist der 16. August 1977, ein Dienstag, früh am Morgen. Elvis Presley kommt einfach nicht zur Ruhe. Der Sänger ist ohnehin ein Nachtmensch. Doch heute ist es besonders schlimm. Unruhig tigert er zu Hause in Graceland herum, seinem Anwesen südlich von Memphis. Er hat spät nachts noch mit drei anderen Racquetball, einer Art Squash, gespielt. Er hat auf dem Klavier geklimpert, er hat etwas ferngesehen, sogar die Haare hat er sich waschen und föhnen lassen, um 6 Uhr morgens. Mittlerweile ist es 8. In wenigen Stunden sollen Elvis und seine gesamte Crew zu einer neuen Tournee aufbrechen. Und der Superstar liegt hellwach im Bett. Er steht wieder auf, will im Badezimmer etwas lesen. Später, viel später, um 14.30 Uhr, findet seine Freundin ihn dort auf dem Boden. Das Gesicht in den Teppich gepresst, die Zunge halb abgebissen, der Körper kalt. Elvis Presley, 42, ist tot. In Windeseile verbreitete sich die Nachricht vom Ableben des Musikers rund um den Globus. Die Welt stand unter Schock. Das konnte doch einfach nicht wahr sein. Ausgerechnet er, der King of Rock'n'Roll, der mit seinem Hüftschwung Generationen von Frauen in Ekstase versetzt hatte. Der Chartstürmer, Filmstar, Bühnengott, der in einem Atemzug mit Legenden wie James Dean oder Marilyn Monroe genannt wird. Elvis' Tod war schier unbegreiflich. Überall im In- und Ausland trauerten die Menschen um den Jungen aus Mississippi, der es aus einfachen Verhältnissen, sein Vater war Landarbeiter, seine Mutter Textilarbeiterin, mit seiner einmaligen Stimme ganz nach oben geschafft hatte. Vom Gospelknaben zur internationalen Rockikone. Und nun dieses tragische Ende. Natürlich brannte Journalisten und Fans vor allem eine Frage unter den Nägeln. Was war passiert? Und sie sollten es noch am selben Abend erfahren. Um 20 Uhr, keine 6 Stunden, nachdem die Leiche gefunden worden war, trat der zuständige Gerichtsmediziner Jerry T. Francisco in seinem weißen Kittel vor die Presse und verkündete, Elvis starb an einem plötzlichen Herztod aufgrund unregelmäßigen Herzschlags. Damit war der Fall für ihn abgeschlossen. Vorwürfe, in dieser kurzen Zeit wäre eine ernsthafte Obduktion noch gar nicht möglich gewesen, prallten an Dr. Francisco ab. Wenn er allerdings glaubte, die Zweifler würden schon irgendwann Ruhe geben, so hatte er sich gewaltig geirrt. Auch wenn später herauskam, dass Elvis an einer schweren Darmerkrankung gelitten hatte, die mit dem Herzstillstand in Zusammenhang gestanden haben könnte, bis heute glauben viele nicht an die offizielle Version zum Tod des King. Zu banal, zu unspektakulär erscheint sie für einen seines Kalibers. Hat sich Dr. Francisco schlichtweg getäuscht? Oder hat er bewusst gelogen? Wurde er unter Druck gesetzt, die Wahrheit zu verschweigen? Und, wenn es tatsächlich kein natürlicher Tod war, was dann? Suizid? Ein tragischer Unfall? Oder sogar Mord? Relativ schnell machte das Gerücht die Runde, der Sänger sei in Wahrheit an einer Medikamentenüberdosis gestorben. Natürlich war den Fans aufgefallen, dass ihr Idol in den letzten Jahren ordentlich zugelegt hatte, dass er seltsam aufgedunsen wirkte. Bei seinem Tod wog Elvis 113,5 Kilo. Was im Nachhinein allerdings ans Licht kam, schockierte die Elvis-Jünger zutiefst. Berichten zufolge wurden 14 verschiedene Drogen in seinem Körper gefunden. Allein der Wirkstoff Codein in einer 10-fach höheren Menge als medizinisch vertretbar. Für sein engstes Umfeld keine Überraschung. Elvis hatte sich schon lange bloß mit Pillen und Spritzen über Wasser gehalten. Er konnte nur schlafen, wenn er Tabletten schluckte, mehr als ein Dutzend pro Tag, und kam erst wieder auf die Beine, wenn er Amphetamine bekam. Mit Aufputschmitteln soll der Sänger erstmals während der Armeezeit in Deutschland Ende der 50er Jahre in Kontakt gekommen sein. Seine Ex-Frau Priscilla erinnert sich, bei Manövern, die in der Nacht stattfanden, wurden den Jungs Tabletten gegeben. Es war der Anfang vom Ende. Das Irrationale daran, Elvis Presley verabscheute Drogen zutiefst. Seine Medikamente aber betrachtete er nicht als solche. Die kleinen Hilfsmittel bekam er schließlich offiziell verordnet. Und zwar von seinem Leibarzt Dr. George Constantine Nikopoulos, kurz Dr. Nick genannt. Allein in seinen letzten 31 Lebensmonaten soll ihm Dr. Nick 19.000 Tabletten verschrieben haben. Wie konnte ein halbwegs verantwortungsbewusster Mediziner sowas tun? Hatte er seinen berühmten, zahlungskräftigen Patienten sehenden Auges ins Verderben laufen lassen, ihn also indirekt vergiftet? Bei seiner Vernehmung redete sich der Weißkittel heraus. Er habe geglaubt, Elvis versorge auch sein Team mit den Arzneien. Und er habe verhindern wollen, dass sich der labile Künstler die Tabletten anderweitig besorgen und unkontrolliert einnehmen würde. Und natürlich hätte seine Großzügigkeit am Rezeptblock nichts damit zu tun, dass Elvis ihm ein Darlehen für sein Haus gegeben hatte. Am Ende wurde Dr. Nick freigesprochen. Die Diskussion um eine mögliche Überdosis riss allerdings nicht ab. Gegner der Theorie brachten vor, Elvis' Körper sei an die großen Mengen gewöhnt gewesen. Außerdem habe er sich am Ende selbst so gut ausgekannt, dass er niemals Pillen verwechselt hatte. Das wiederum führte andere zu der Annahme, Elvis könnte sich bewusst einen tödlichen Mix verordnet haben. War der Star etwa depressiv, wie einige Quellen behaupten? Ausgerechnet Priscilla heizte die Selbstmorddiskussion weiter an, als sie erklärte, er wusste, was er tat. Wusste er das wirklich? Einer, der bis zuletzt nicht an einen Selbstmord glaubte, war Elvis' langjähriger Bodyguard Dick Grubb. 10 Jahre lang hatte der Ex-Polizist für den Rockgott gearbeitet. An jenem schicksalhaften 16. August sah er ihn zuletzt um 5:30 Uhr morgens. Die beiden hätten über die bevorstehende Tournee gesprochen. Dabei habe Elvis auf ihn optimistisch und voller Vorfreude gewirkt. Nur eines sei dem Sänger gehörig gegen den Strich gegangen. Seine Freundin Ginger, die Frau, die mit ihm das Bett teilte und ihn später im Badezimmer fand, habe sich geweigert, ihren Liebsten auf der Tour zu begleiten. Laut Grubb hatte Elvis ohnehin die Nase voll von ihr. Er glaubte, Ginger sei nur hinter seiner Kohle her. Ihre Mutter soll finanzielle Probleme gehabt haben. Elvis aber wollte kein Geld mehr in diese Familie investieren. Sein Bodyguard verriet, dass der Sänger längst ein anderes Eisen im Feuer hatte. Es war alles sehr diskret vorbereitet, dass sie, die Neue, in Portland zur Tournee stoßen würde. Derweil sollte sich Elvis' Vater um das Problem zu Hause kümmern. Ob Ginger ahnte, dass Elvis sie abservieren wollte? Jedenfalls gab sie laut Grubb später zu, sie sei irgendwann am Morgen von einem dumpfen Schlag aufgewacht, habe das Geräusch aber ignoriert und einfach weitergeschlafen. War das der Moment, als Elvis zusammenbrach? Seine Freundin fand ihn erst Stunden später. Der Grub besaß aber angeblich Telefonverbindungsdaten, die belegen, dass Ginger erst einen Klatschreporter anrief, bevor sie Hilfe holte. In einem zweiten Telefonat habe sie diesem Journalisten dann gesagt, dass der King tot sei. Da lag Elvis noch im Rettungswagen, Richtung Krankenhaus. Für Grob war die Sache klar. Ginger wollte aus der Geschichte Profit schlagen. In ihrer Situation war ein toter Elvis offensichtlich lukrativer als ein lebender. Dazu passt nach Ansicht des Bodyguards auch, dass Ginger einen Ring, den Elvis ihr mal geschenkt hatte, plötzlich an der linken Hand trug. Bis heute gilt sie als Verlobte des Rockidols. Laut Grob völliger Quatsch. Trotzdem unterstellte er ihr nicht, Elvis umgebracht zu haben. Er glaubte nur, es wurden möglicherweise bestimmte Dinge unterlassen. Dinge, dank derer Elvis hätte überleben können. Vielleicht hätte es aber auch gar nichts genützt, wenn schon früher Hilfe gekommen wäre, weil sowieso alles ganz anders war. Diese Ansicht vertritt jedenfalls Elvis-Superfan Stephen B. Ubenay. Er ist bei seinen Recherchen auf allerlei Ungereimtheiten gestoßen. So machte ihn beispielsweise stutzig, dass sich die Zeugen bei der Beschreibung des Tatorts so stark, teilweise selbst, widersprochen hatten. Und dass dieser gereinigt worden war, bevor die Ermittler ihn genauer unter die Lupe nehmen konnten. Heute ist sich Ubenay sicher, der King wurde ermordet. Und er glaubt auch zu wissen, wer dahinter steckt. In diesem Zusammenhang wird Elvis zwielichtiger Manager wichtig. Für Tom Parker, genannt der Colonel, soll sein Superstar vor allem eines gewesen sein. Ein Goldesel. Denn der Colonel hatte ein Problem. Er war spielsüchtig. 1977 hatte er, so heißt es, allein im Hilton Hotel über 30 Millionen Dollar Schulden. Das ging nur gut, weil er, laut Stephen Ubenay, mächtige Freunde bei der Mafia hatte, die zu dieser Zeit die Casinos in der Spielerstadt kontrollierten. Dumm nur, sein Schützling Elvis war ja ein vehementer Gegner von Drogen und die waren nun mal das Hauptgeschäft der Mafia. Der Sänger hatte sich in den Kopf gesetzt, Präsident Nixon im Kampf gegen den Drogenhandel zu unterstützen. Und das tat er, oft mehr als dem FBI lieb war. Doch so kam es, dass auf einmal bunte Schnüffler in Elvis' Team eingeschleust wurden, um während seiner Shows undercover ermitteln zu können. Die Mafia-Bosse sannen auf Rache. Für Elvis' Manager wurde die Situation zunehmend unangenehm. Aufgrund der Medikamentensucht war sein Goldesel immer schwerer zu handeln. In Tom Parkers Augen, in denen nur die Dollarzeichen leuchteten, schien der tote Elvis einfacher zu kontrollieren als der Lebende. Als Elvis und sein Vater dann auch noch von der Mafia übers Ohr gehauen wurden und als Hauptzeugen in einem Gerichtsprozess aussagen sollten, stand für Ubenay fest, Elvis muss weg. Der Autor will sogar ganz genau wissen, wie der Mord ablief. Am Morgen des 16. August passierte ein Postlieferwagen das Tor zu Elvis' Anwesen. Der Grund? Ein Einschreiben für den King. Während der Bote, der wie sich später herausstellte natürlich kein Postmitarbeiter war, klingelte, schlich sich eine zweite Gestalt zum Hintereingang und als Elvis unten den Brief entgegennahm, hinauf in dessen Badezimmer. Dort musste der Killer nur noch auf die Rückkehr seines Opfers warten. Er drängte einen Lappen mit dem Betäubungsmittel Chloroform. Kaum hatte Elvis den Raum betreten, näherte sich der Mann von hinten und presste ihm den Chloroformlappen ins Gesicht. Der Sänger sackte bewusstlos zusammen. Mit Hilfe einer Spraydose klemmte der Täter dann die Sauerstoffzufuhr seines Opfers ab. Elvis Presley starb einen lautlosen Tod. Dass die wahren Umstände nie ans Licht kommen würden, dafür war gesorgt. Trotz all dieser Indizien bleibt das traurige Ende des Kings im Dunkeln. Nur für ein Grüppchen besonders treuer Fans nicht. Die sind sich bis heute sicher, Elvis lebt.
Werbung. Die aktuelle Krimi ist das Magazin für echte Krimi-Fans, die Interesse an True-Crime-Stories haben und beim Lesen heimlich selbst zu Ermittlern werden. Dabei werden in jeder Ausgabe prominente Kriminalfälle wieder aufgerollt. Was waren die Motive des Täters? Was Habgier? Rache? Oder Eifersucht? Fesselnde menschliche Schicksale und seelische Abgründe werden hier spannend aufbereitet und Fragen behandelt, wie zum Beispiel, was macht einen Menschen zum Mörder oder auch zum Opfer? Die aktuelle Krimi liefert alle 2 Monate beste Krimi-Unterhaltung und Spannung pur. Neben den realen Fällen werden Leserinnen und Leser mit Rätseln und Ratekrimis auch selbst involviert und erfahren mehr über die Welt der Polizeiarbeit oder über Helden aus der Kriminalgeschichte. Die aktuelle Krimi. Alle 2 Monate neu am Kiosk. Oder jetzt 2 Ausgaben zum Vorteilspreis sichern.
Eine Mordsgeschichte, oder? Leider ohne Happy End. Das ist nun mal nicht zu ändern. Aber es drückt ein bisschen auf die Stimmung, oder? Na, zum Glück habe ich da noch was. Nämlich Meldungen von Gaunern, die dümmer sind, als die Polizei erlaubt. Hätten Sie Lust darauf? Keiner antwortet. Also ja. Eine Überschrift lautet, er musste Farbe bekennen. Nach geglücktem Überfall stopfte ein dämlicher Bankräuber die Plastiktüte mit dem Geld in seine Hose und türmte. Leider wusste er nicht, dass die Bankmitarbeiter eine Farbbombe zwischen den Scheinen versteckt hatten und die dann prompt explodierte und ihn quietschgelb färbte. Panisch riss der Mann die Jeans vom Körper, hüpfte herum wie Rumpelstilzchen und stolperte mit schmerzverzerrtem Gesicht und in Unterwäsche von dann. Auch abgefahren finde ich, dieser Coup war echt Käse. Ein brasilianischer Drogenschmuggler kam sich richtig schlau vor, als er sein Kokain in einen Laib Käse versteckte, um den Stoff so in die Schweiz zu schaffen. Das weckte aber den Verdacht der Zollbeamten am Flughafen von São Paulo. Wieso schafft der Typ miesen Brasilienkäse ausgerechnet in die Gourmet-Nation Schweiz? Fragten sie sich, schnitten den Käse auf und der Kokainschmuggler war Schnee von gestern. So, und zu dummer Letzt, alles Doofe kommt von oben. Ein Dieb, der sich für besonders gewitzt hielt, wollte von oben in einen Baumarkt einsteigen. Soweit so kriminell. Doch als er seinen nicht allzu grazilen Körper durch das Dachfenster zwängen wollte, blieb der Mann stecken wie ein Korken in der Flasche. Nach vergeblichen Befreiungsanstrengungen rief er selbst die Polizei, die ihn rettete und dann festnahm. Okay, ja. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, doch nun ist Schluss mit lustig. Das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Beim nächsten Mal geht's genauso nervenaufreibend weiter, versprochen. Dann allerdings mit einem der schlimmsten Massenmörder aller Zeiten, dem norwegischen Amokläufer Anders Breivik, der ein unfassbares Massaker mit 77 Toten anrichtete.
Alle 2 Wochen erscheint eine neue Podcast-Folge, also gleich abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Alle 2 Monate gibt es eine neue Ausgabe von Die aktuelle Krimi am Zeitschriftenkiosk. Die bisherigen Magazine finden sich im Shop der Funke Zeitschriften, zu erreichen über den Link in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Oder besser, bis zum nächsten Fall.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Verbrechen und andere Kleinigkeiten. Schauen Sie mal in die aktuelle Krimi rein und passen Sie bitte auf sich auf.